Er ist mitten auf dem Atlantik. Mutter seelenalleine, auf einer Reise, bei der er sich selbst neu kennenlernt, an Grenzen geht und eine Botschaft fürs Klima verbreiten will. Julen Sanchez aus Bergisch Gladbach rudert mit eigener Muskelkraft quer über den Atlantik. Vorher ist er schon mit dem Fahrrad von Paris aus an die Algarve in Portugal geradelt. In der letzten Folge haben wir schon gehört, wieso er das Ganze überhaupt macht. Dabei spielen seine Leidenschaft zum Extremsport, eine nachhaltige Vision, aber auch eine erschütternde Krebsdiagnose eine wichtige Rolle. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen. Heute geht seine spannende Reise weiter mit unglaublichen Erlebnissen.
Ich glaube, das war der schönste Moment auf dem Ozean, vielleicht sogar meines Lebens.
Lebensgefährlichen Situationen.
Da ging es wirklich um alles. Also da hätte ich untergehen können oder gerettet werden müssen.
Und einem Abenteuer nach dem anderen.
Ich leuchte mit meiner Kopftaschenlampe in den komplett dunklen Ozean und sehe einfach nur irgendwas Riesiges, Weißes. Und für so einen ganz absurden Moment denke ich so, oh mein Gott, so, das muss irgendwie ein Schiffswrack sein, mit dem ich jetzt jede Sekunde kollidiere.
Ich bin David Bosbach und das ist Julen Sanchez Geschichte.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast.
Ja, der Ozean, der ist voll mit Fischen, Walen, Delfinen und Wasserschildkröten. Das sind Tiere und Begegnungen, für die viele Menschen auf die Malediven fliegen. Begegnungen, bei denen man auch mal vergessen kann, wie anstrengend und kräftezehrend die ganze Reise über den Atlantik überhaupt ist. Aber Julen, der genießt wirklich jeden einzelnen möglichen Moment.
Dann ab den Kanaren nahm mit jedem Tag die Artenvielfalt zu. Also es war unfassbar. Da sind eine Gruppe von Mahi-Mahis, hat mich, das sind so 1,20 Meter lange blau-goldene Fische, die haben sich am ersten Tag nach den Kanaren unter meinem Boot gesammelt, so eine Gruppe von so 10, 15 Fischen, also groß und wunderschön, springen dann immer zum Sonnenuntergang aus dem Wasser, haben mich eigentlich wirklich lange begleitet, bis mir irgendwann aufgefallen ist, das ist wirklich dieselbe Gruppe, weil einer von diesen Fischen hatte so eine Bissverletzung hinten über der gelben Rückenflosse. Und die sind einfach jeden Tag aufgetaucht, bis ich es in die Karibik geschafft habe. Also die haben mein Boot wirklich jeden Tag begleitet. Und ich konnte danach gehen, nachmittags tauchen die auf, dann beim Sonnenuntergang springen die aus dem Wasser und die ganze Nacht begleiten die mein Boot.
Aber also sozusagen von den Kanaren aus bis rüber in die Karibik, die Fische mit dir geschwommen,
dieselbe
mehreren Gruppe. Tausend Kilometer.
Es ist unfassbar, es waren 5000 Kilometer, wo die am Boot waren. Und das habe ich dann irgendwann erst bemerkt, weshalb das so ist, weil einmal die Woche musste ich ins Wasser springen, um quasi die Unterseite des Bootes von einer ganzen Menge Plankton und Muscheln zu befreien, weil als Ruder bist du nicht so schnell wie ein Segelboot und der ganze Plankton, das ganze Verdreckte auf der Unterseite des Bootes, das macht dich nochmal so ein km/h langsamer. Sprich, wenn du nur mit so 4 km/h unterwegs bist, macht das einen großen Unterschied. Sprich, ich hüpfe dann rein, um das Boot zu säubern.
Ja. Gefundenes Fressen für die.
Genau, der Plankton zieht kleine Fische an. Die kleinen Fische ziehen die Mahi-Mahis an. Die Mahi-Mahis ziehen dann aber die Haie und die Wale an. So gesehen, es ist eigentlich so ein eigenes Ökosystem. Mhm. Ja, es kam eine ganze Menge Artenvielfalt auf mich zu. Das erste Mal Delfine. War auch perfekt zu einem Sonnenuntergang. Die sind verspielt, wie die sind, seitlich gegen mein Boot gesprungen, runterhergetaucht, Pirouetten, Überschläge im Wasser gemacht. Und das Besondere ist, wenn du ruderst, du musst dir sehr, sehr, sehr nah am Wasserlevel, am Meeresspiegel sein, sonst kriegst du die Ruder ja nicht rein. Das heißt, ich saß vielleicht so 20 Zentimeter über dem Meereslevel.
Aber da hätte ich das Verlangen, irgendwie einfach ins Wasser mit reinzuspringen und eine Runde mit denen zu schwimmen. Also du wirst wahrscheinlich auch zwischendurch mal mitten auf dem Meer wahrscheinlich ins Wasser gesprungen sein, oder?
Ja, das ist nur an bestimmten Tagen möglich. Wenn die Wellen zu groß sind, ist es halt einfach zu gefährlich, ins Wasser reinzuhüpfen. Gerade wenn du alleine auf See bist, dich eine Welle erwischt, du irgendwie mit dem Kopf gegen das Boot kollidierst, das ist natürlich das Worst Case, dich im Wasser auszunocken, so gesehen. Aber, um darauf zurückzukommen, einmal war es tatsächlich so, dass ich eine Walbegegnung hatte. Die Wale, es waren zwei Wale an der Zahl, Minkwale waren das, die waren knapp 2 Stunden beim Boot, sind also nicht weiter geschwommen, sondern haben sich das Boot angeschaut, runterher getaucht, sich am Boot geschuppert, teilweise wirklich so 20 Zentimeter neben mir lang geschwommen, wo ich so dachte, wow, das ist unfassbar.
Diese Giganten vor allem zu sehen wahrscheinlich, also man kennt es nur, ich kenne es persönlich nur aus Filmen oder aus Dokumentationen, die sind ja wahrscheinlich auch gigantisch, also das ist unvorstellbar, ne?
Ja, also größer als mein Boot allemal. Und die beiden waren Gott sei Dank gar nicht mal so groß, also die waren so 8-9 Meter. Das ist
gar nicht so groß.
Ist schon groß, aber da gab es auch noch größere tatsächlich. Aber bei denen dachte ich mir dann irgendwann, ey komm, so zieh dir die Taucherbrille jetzt auf. Ich habe mich dann am Boot festgeknotet und es ist ein bisschen ruhiger geworden, der Ozean. Und dann habe ich einen Körper gemacht, war im Ozean. Und ja, es, mir schon ein bisschen die Düse gegangen. Also ich weiß, die sind jetzt nicht aggressiv, aber die Teile sind natürlich auch 4-5 Mal so groß wie ich selber.
Ja.
Bin dann da ein bisschen umhergeschwommen und was ganz spannend war, die waren so ein bisschen vorsichtig wie ich selber auch. Also die Wale haben sich dann vorsichtig angenähert, sind dann wieder weggetaucht, dann ein bisschen näher gekommen, wieder weg und wieder näher. Das war natürlich einfach unbeschreiblich. Ich bin aus dem Wasser nachher gekommen mit einem Grinsen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Ja, also das auf der einen Seite natürlich auch dieses extreme Glücksgefühl, aber auf der anderen Seite hätte ich auch Angst, dass irgendwelche Haie oder bösen Fische kommen würden und mir ein Bein abbeißen, wie aus allen Filmen oder aus Jaws, der weiße Hai oder so. Hätte ich auch Angst eigentlich.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, die Walbegegnung, als ich ins Wasser gehüpft bin, war auch, glaube ich, genau 2 Wochen, nachdem ich eine nicht so gute Walbegegnung hatte. Das war tatsächlich ein Buckelwal, der knapp 15 Meter lang war. Der war ja mehr als doppelt so lang wie mein Boot.
Ach, krass.
Und tatsächlich habe ich ihn erst gar nicht als Wal überhaupt identifizieren können. Es war 3 Uhr nachts, es war stockdunkel. Ich war in meiner Kabine und höre dann so ein Rauschen. Sobald du das Geräusch hörst, ist natürlich verdammt, du musst draußen schauen, was ist. Dann öffne ich die Kabinenluke und kriege erstmal einen fetten Schwall Wasser ins Gesicht. Da denke ich mir so, wow, okay, es muss ja ziemlich wild sein, aber ich habe halt kaum Wellen gesehen oder gehört. Das Boot hat nicht so stark gewackelt wie sonst. Ich denke mir so, hä, wo kommt denn dieses Wasser her? Und auf einmal kommt noch ein Schwall, aber dann sehe ich oder ich höre das in dem Fall halt, das war halt das Blowhole von einem Wal. Also die Fontäne war halt wirklich 1,5 Meter von dem Boot entfernt. Das zweite Mal habe ich die dann nicht abbekommen. Aber ich sehe dann halt, ich leuchte mit meiner Kopftaschenlampe in den komplett dunklen Ozean und sehe einfach nur irgendwas Riesiges, Weißes. Und für so einen ganz absurden Moment denke ich so, oh mein Gott, so, das muss irgendwie ein Schiffswrack sein, mit dem ich jetzt jede Sekunde kollidiere. Weil was ist denn so groß und weiß? Bis ich dann merke, ja, Moment, das ergibt ja gar keinen Sinn. Du bist immer noch schlaftrunken, mitten in der Nacht nach einer langen Ruderschicht. Das ist ein Wal. Und der Wal hat halt einfach Gefallen an dem Boot gefunden. Er hat dann angefangen, das Steuerruder, das ist die Finne, mit dem ich das Boot dann steuern konnte, immer und immer wieder zu rammen. Und es geht ein Stoß durch das Boot nach dem anderen. Dann auf einmal macht der Wal sich einen Spaß daraus, das Boot anzuheben. Ich fall rückwärts in die Kabine wieder rein, weil das Boot einen Meter aus dem Wasser steht. In dem Moment denke ich mir so, boah, das ist wahrscheinlich das aufregendste Tiererlebnis meines Lebens. Aber so weit weg vom Festland, er kann jetzt auch die Expedition hier und jetzt beenden. Wenn der das Boot bricht, dann ist natürlich Ende. Und
wie, welche Wucht die in diesen Flossen haben mit ihrem Körper, was mit dem, die spielen einfach mit deinem Bötchen dann, ne? Obwohl dein Boot ja auch groß ist.
Ja, absolut, aber das Boot war wie so ein kleines Spielzeug für den Wal. Der Wal hatte einfach ein bisschen Spaß damit, hat es dann eine halbe Stunde da ein bisschen durch den Ozean geschubst. Ich in der Kabine habe mir natürlich schon jedes Rettungsszenario vorgestellt, aber gleichzeitig konnte ich auch nicht anders, als irgendwie fasziniert zu sein, wirklich so einen riesen Wal da am Boot zu haben. Und dann irgendwann hat er sich dann angefangen zu langweilen mit dem Boot, hat dann den Rückzug angetreten. Ich bin wieder raus auf Deck, habe ihm halt hinterher geleuchtet und auf einmal höre ich ein Klatschen. Es klang quasi, als hätte jemand eine Handgranate in den Ozean geworfen. Und es war halt der Wal, der einfach einen Sprung aus dem Wasser rausgemacht hat. Und wie massig diese Tiere, wie stark die sind, das ist einfach nur beeindruckend.
Und trotz beeindruckender Erlebnisse hat Julian auch immer wieder mit Problemen auf dem Meer zu kämpfen. Ganz abgesehen von meterhohen Wellen fällt auch noch sein Funk aus und er schippert quasi blind quer über Schifffahrtsrouten. Was ziemlich, ziemlich gefährlich sein kann. Denn er kreuzt den Weg mit 300 Meter Stahlkolossen und kann sich teils nur knapp retten. Und dann geht auch noch sein letztes der 4 Handys kaputt, weil der Anschluss durch das Meerwasser verrostet. Der Kontakt zur Außenwelt bricht also endgültig ab und er ist mutterseelenalleine mitten auf dem Atlantik. Und trotzdem denkt Jules nicht einmal ans Aufgeben, hält den Kurs und erlebt wohl einen seiner besondersten Lebensmomente.
Wie es das Schicksal will, es war tatsächlich Neujahr. Also es war der letzte Tag des Jahres und mit Sonnenuntergang nahm irgendwann die Swell ab. Zum ersten Mal, seitdem ich auf dem Ozean war, habe ich wirklich einen spiegelglatten Ozean gesehen, was auch total skurril ist. Der war so glatt, dass wenn da die Sonne untergeht, du dann nicht mehr die Sonne von der Spiegelung der Sonne im Ozean ausmachen kannst. Also das waren wunderschöne Farben. Ne? Es war einfach ein traumhafter Tag. Dann wird es stockdunkel, bis die Sterne irgendwann rauskommen. Und auf einmal glüht der Ozean in Gold. Und ich denke mir so, hä, wow. Also ich habe das Meeresleuchten noch nie so stark gesehen. Aber du musst dir vorstellen, die Ruderblätter sind ja ständig im Wasser. Das heißt, mit jedem Ruderschlag hinterlasse ich quasi so einen goldenen Schweif im Wasser. Dazu dann halt noch Kometen und Meteorschauer und
krass.
Ja, also es war nicht nur am Himmel, sondern der Ozean hat auch geleuchtet.
Du hast gerade, wäre ein Fiebertraum wahrscheinlich gewesen.
es war einfach unfassbar und es war halt auch ein Zufall, weil im Endeffekt hat alles begonnen zu leuchten, so wie wir das an Silvester halt an Land kennen. Und auf einmal hat der Ozean so geleuchtet, dass ich halt einfach versucht habe, immer stärker zu rudern, um den Ozean immer mehr zum Glühen zu bringen. Und dann gegen Mitternacht habe ich mir ein Herz gefasst. Es war natürlich stockdunkel. Ich habe im Ozean dann auch nichts gesehen, weil der nur leuchtet natürlich, wenn da sich was bewegt drin. Habe mich dann am Boot festgebunden und dieser Kopfsprung ins Wasser. Und dann habe ich da geleuchtet wie ein Avatar, bin dann da durchs Wasser geschwommen, habe einen Schweif hinter mir hergezogen und ich glaube, das war der schönste Moment auf dem Ozean, vielleicht sogar meines Lebens. Da. Es ist natürlich auch nervenaufreibend, weil du dir denkst, klar, jetzt in diesen tausenden Metern dunkler Tiefen, welche Augen schauen mir jetzt hier zu, wenn ich hier glitzern und glühend durchs Wasser schwimme? Aber ich konnte halt nicht anders. Es war so wunderschön und es war wirklich ein ganz, ganz besonderes neues Jahr auf dem Ozean.
Hast du einfach genossen, also hast du einfach ausgeblendet, dass unter dir die Haie schwimmen könnten?
Ja, ich habe mich am Boot festgebunden und dann auf dem Rücken da ein bisschen rumtreiben lassen. Und ich glaube, in dem Moment war mir zum ersten Mal so klar, krass, so der nächste Stopp wird halt wirklich Nordamerika sein.
An dem Punkt, an dem du gecheckt hast, du kommst gleich, also du kommst deinem Ziel näher, also vielleicht noch nicht unbedingt Festland, aber du merkst, es ist wirklich machbar. Du bist in den nächsten Tagen bist du an Festland. Was war das für ein Gefühl?
Tatsächlich in der Theorie sollte das ja ein Moment sein, wo es eigentlich schon kribbelt, wo du total aufgeregt bist und sagst, boah, bald komme ich an. Leider sieht die Route vor, dass es nicht ganz so in der Praxis ablief, denn so knapp nach 125 Tagen, wie du gerade gesagt hast, habe ich die Bahamas erreicht. Ja. Was ja eigentlich auch ein Traum ist. Die Sache ist nur, die Bahamas zu navigieren ist gar nicht so einfach. Es sind knapp 400 Inseln. Es ist eine riesige Inselgruppe mit einer ganzen Menge Untiefen, mit ganz vielen Riffen, mit Felsen, teilweise Schiffswracks, teilweise sogar Flugzeugwracks. Zum Navigieren ist das ziemlich schwierig. Gerade weil du da halt schnell mal irgendwo drauflaufen kannst. Es ist relativ einfach, in gefährliche Buchten reinzugeraten. Der Schiffsverkehr ist wieder extrem. Also es sind eine Menge Kreuzfahrtschiffe unterwegs.
Denkt man gar nicht so, wenn ich an Bahamas denke, dann denke ich so, weißt du, glasklar, blaues Wasser und ruhig, die Ruhe selbst. Das sind so irgendwie so die Wellen krachen und so viel Schiffsverkehr. Das kann man sich irgendwie gar nicht richtig vorstellen.
Das ist auch nicht falsch. Also es ist auch wunderschön. Die Sache ist halt nur an einem Ruderboot, du sitzt halt rückwärts. Das heißt, du siehst nicht, wo du hinruderst.
Schlecht.
Alle paar Sekunden muss ich kurz aufstehen und schauen, ob hier irgendwas ist oder nicht. Sprich, ich bin auf Buchten, auf felsige Buchten zugetrieben worden, in denen ich mich wirklich erst in letzter Sekunde retten konnte. Da ging es wirklich um alles. Also da hätte ich theoretisch untergehen können oder stranden können oder gerettet werden müssen, habe es dann geschafft und dann, glaube ich, nach knapp 127, 128 Tagen habe ich es in diese Gewässer geschafft, in diese wunderschönen glasklaren Gewässer. Da habe ich dann tatsächlich geankert, weil das Wasser so flach ist. Habe zum ersten Mal in der Nähe ein Boot gehabt, das war ein Segelboot, wo ich rübergeschwommen bin, gefragt habe, hey, habt ihr Seekarten für die Bahamas? Weil bei den ganzen Sandbänken, bei all den Sachen, ich brauche irgendwie eine Idee, wie ich hier durchnavigieren kann. Habe Gott sei Dank genau die richtigen Seglerinnen da gefunden, die mir ein bisschen geholfen haben dabei oder die mir zumindest das Material gegeben hatten, sodass ich da weiter navigieren konnte. Und dann war es unfassbar schön. Da habe ich dann nicht diese kleinen kanarischen Wasserschildkröten, sondern Schildkröten, so 1,20 Meter groß oder sowas, neben mir her schwimmen haben. Also. Flamingos auf so verlassenen Inseln. Das ist halt ein totales Paradies. Rochen und Haie und Delfine. Krass. Es war wirklich wunderschön. Bis zum allerletzten Tag, bevor ich Nordamerika erreicht habe. Und da hat sich die Route tatsächlich auch noch was für mich überlegt. Da fließt halt der Gulfstream, das ist eine der stärksten Strömungen in der ganzen Welt, direkt vor der Küste Floridas. Die zieht quasi nach oben und zurück in den Ozean.
Okay.
Die gilt es halt am letzten Tag nochmal zu passieren.
Auch wenn das Festland also zum Greifen nah ist, kommt jetzt erst eine der schwersten und gefährlichsten Passagen auf seiner Route über den Atlantik. Doch schon jetzt sind die ersten kleineren Inseln in Sicht und Jules nimmt Kurs auf eine. Was ihn da erwartet? Damit hat er beim besten Willen nicht gerechnet.
Bin dann tatsächlich auf ganz skurrile Art und Weise auf einer der 10 exklusivsten Privatinseln der ganzen Welt gelandet.
Achso, du bist dann sozusagen durch Zufall auf einer Privatinsel gelandet. Bist du auch abgestiegen dann? Oder?
Ja, ich wusste es nicht. Ich habe nur auf meinem Kartenplotter gesehen, dass da eine Insel ist und dass da vielleicht Leben drauf ist, weil da ein Hafen war. Und ich wollte am Hafen einfach zusehen, ob mir irgendwer eine zuverlässige Wettervorhersage geben kann und sagen kann, mit wie viel Knoten diese Strömung da ist, dass ich die richtig navigieren kann.
Landest du auf der Privatinsel von Jeff Bezos, oder?
Tatsächlich, so in der Art. Also es ist so ein, die nennen das in den USA so ein Billionaire Getaway.
Mhm.
Und das waren dann halt so ja, Leute, denen die größten Firmen Amerikas gehören und deren Namen man auch sogar schon mal gehört hat.
Ja, ach, ganz völlig verrückt. Das ist wahrscheinlich auch das Letzte, mit dem du rechnest, wenn du mit deinem Ruderbötchen einmal über den Atlantik ruderst und dann am Schluss auf einer Privatinsel von, keine Ahnung, Bill Gates, Jeff Bezos, wie auch immer, landest.
Ich sah ja auch aus wie ein Schiffsbrüchiger.
Mhm, ja, genau.
Habe natürlich auch überhaupt nicht dahin gepasst. Aber trotzdem war irgendwie diese Faszination gleichzeitig da, weil für mich einerseits, natürlich habe ich noch nie Multimilliardäre persönlich kennengelernt, aber die waren sogar fast faszinierter davon, was ich da gemacht habe, weil die kriegen nie Besuch, die Insel ist gut abgeschirmt und keiner kommt auf die Idee, da reinzurudern.
Außer dir.
Muss es natürlich nicht. Ja, es war ganz skurril, aber dann halt auch mal wirklich die Leute zu treffen, die vielleicht durch ihre Ressourcen auch einen Impact für Nachhaltigkeit machen können, war natürlich auch eine Chance, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt mal versuchen, meine Message hier ein bisschen weiter zu verbreiten. Und dann am nächsten Tag ging es weiter. Am nächsten Morgen durch die Strömungen hindurch, hat gut geklappt. Mhm. Und auf einmal war ich nur noch 3 Seemeilen von Nordamerika entfernt. Und da war dieser Moment so verdammt. Mhm. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was, wenn ich jetzt ankomme.
Ja, du bist vom Worst-Case-Szenario ausgegangen, ich komme gar nicht an.
Ja, das nicht, aber es ist halt, du verlierst schon den Glauben daran, dass es irgendwann nochmal Land hinter dem Ozean, hinter diesem endlosen Horizont erscheint, wenn du so lange da draußen bist. Du siehst ja über 4 Monate keine Menschen, es ist immer blau, der Horizont sieht immer gleich aus und dann auf einmal siehst du da halt Leuchttürme, du siehst, wie viel Licht Miami, die Area, Fort Lauderdale abstrahlt und auf einmal denkst du so, verdammt, in einer halben Stunde bin ich an Land und dann war es halt so, ja, wie fühle ich mich jetzt? Also, ja, klar, ich freue mich, aber irgendwie, so, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es so plötzlich ging. Mhm. So ein bisschen traurig bist du auch, weil es halt einfach das Ende der Expedition ist.
Die Traurigkeit verfliegt aber schneller als gedacht, denn am Hafen von Miami, da empfängt ihn seine Familie. Und damit hat Jules nach dem Funkabbruch mitten auf dem Meer absolut nicht gerechnet. Aber durch Schiffstracking war es der Familie und seinem Team möglich, ihn zu orten. Natürlich fließt da auch die ein oder andere Freudenträne. Nach 131 Tagen allein auf dem Meer, mit einem monotonen Alltag, gleichem Essen und dem Abgeschottetsein, ist es ungewohnt, wieder den Alltag zu finden. Aber es gibt eine Menge, über die er sich auch freut.
Ja, die Freude einfach wieder über kleine Dinge war unglaublich. Also so ein bequemes Bett, eine Dusche, einfach frisches Obst, frisches Gemüse. Es war unfassbar. Also
da habe ich mir nämlich gedacht, eine Sache, die ich sowieso fragen wollte. Was hättest du denn am absolut liebsten gegessen, als du mitten auf der See warst? Was hast du absolut vermisst an Essen? Ist es ein Big Mac? Ist es eine Lasagne von Mama? Oder?
Ja, Bruschetta tatsächlich.
Bruschetta, ja.
Keine Ahnung warum, aber es war jetzt auch nicht vorher mein Lieblingsessen, aber eines Tages bin ich aufgewacht und dachte mir so, boah, jetzt so ein Bruschetta beim Italiener, so frische Tomaten und Basilikum. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe es mir dann auch wirklich in den ersten paar Wochen in Florida wirklich bei jeder Gelegenheit bestellt. Tatsächlich muss ich auch sagen, auf dem Ozean, ich habe natürlich für 150 Tage Essen dabei gehabt. Das waren so Freeze-Dried Expedition-Mahlzeiten.
Schmecken wahrscheinlich auch Mittel, ne?
Tatsächlich schmeckt jede von denen wirklich anders, wenn du auf See bist, als vorher. Also ich habe die alle probiert, nur die mitgenommen, wo ich gesagt habe, die schmecken mir.
Ja.
Und dann auf dem Ozean ändert sich dein Geschmack auf einmal. Ich weiß nicht warum, aber die Sachen, die mir vorher am besten geschmeckt haben, so Macaroni mit Käse, war an Land super lecker. Es hing mir irgendwann komplett zum Hals raus.
Ja.
Aber dann Erdbeerporridge, was ich an Land, wo echt die Überlegung war, es überhaupt mitzunehmen, ist zu meinem absoluten Lieblingsessen auf See geworden, sodass ich halt wirklich irgendwann nur noch 3 von den Paketen übrig hatte und dachte, so, ich muss die jetzt rationieren. Das nächste Paket für Tag 100, das nächste Paket für den Tag, an dem ich ankomme und so weiter.
Auch so kleine Zielchen, die du sozusagen erreichen kannst. Morgen kann ich wieder Porridge essen.
Und es war nicht nur klein. Ich habe wirklich tagelang darüber nachgedacht, weil es halt einfach, es war so ein Craving danach. Das hat mich, also alles, was einen irgendwie motivieren kann, muss man irgendwie mitnehmen da draußen.
Sehr verrückt. Du hast es ja auch gerade eben gesagt, als du in Miami ankommst, also du bist komplette Stille ausgesetzt erstmal diese ganzen Tage halt. Und dann kommst du in Miami an, einer extrem lauten Stadt, einer lebendigen Stadt, permanente Geschwindigkeit von Menschen um dich herum, ne?
Ja, absolut. Also erstmal natürlich die Milliardärsinsel, da hat sich das schnell rumgesprochen. Dann von 2, 3 Leuten an der Strandbar waren es auf einmal 300 Leute, die Fotos mit mir gemacht haben, Hände geschüttelt haben. Es war schon mal ziemlich schwierig, unter so vielen Menschen auf einmal zu sein. Und dann bin ich in Fort Lauderdale in der Area angekommen am Ostersonntag. Und wie das halt im Florida-Style dann ist, die haben dann eine Ostersonntagsparade, aber mit Booten. Sprich, als ich angekommen bin, ich war mitten in der Bootsparade. Und eine Bootsparade ist da nicht unbedingt sehr religiös, sondern jeder hat da Musikboxen, die Leute sind am Trinken, tanzen im Wasser, ja. Cocktails. Es war eine Lautstärke, die man sich... Ja, wo ich fast gedacht hätte, soll ich wieder zurück auf den Ozean rudern, aber...
Wieder umgedreht, Ruder angeschmissen und dann ab geht's wieder.
Es war auch der geschäftigste Tag des Jahres in dem Intracoastal Waterway. Okay. Also es war wirklich auch, es kam hart auf hart. Ich habe alles mitgenommen da.
Alles direkt das Härteste, was es gibt.
Aber was ganz spannend war, ich bin ja 131 Tage mit knapp 3 bis 5 Kilometer pro Stunde gerudert. Und auf einmal kam mir selbst Fahrradfahren unverantwortungsvoll schnell vor. So Autofahren, so Gottes Willen, warum sind die Leute so schnell unterwegs? Also ich habe mich einfach an diese langsame Geschwindigkeit so sehr gewöhnt, dass ich auf einmal dachte, boah, also jetzt hier, keine Ahnung, 35 km/h mit dem Fahrrad zu fahren, so, das ist mir zu gefährlich. So komisch das klingt, aber ja, gewöhnt man sich auch wieder um. Aber
kann ich mir vorstellen. Ja, das ist auch wirklich so ein Punkt, wo man gar nicht drüber nachdenkt, aber diese extreme langsame Geschwindigkeit für dich da und dann stehst du auf einmal, dann rasen dir auf der Hauptstraße auf einmal die Autos entgegen oder an dir vorbei oder Fahrradfahrer.
Es ist schon... Ja, absolut. Und dann bin ich ja von Florida aus nach Pittsburgh die Strecke hochgefahren. Das waren nochmal knapp 2000 Kilometer mit dem Fahrrad. Ich habe Gott sei Dank dann vor Ort auch... In den USA geht das schnell, da spricht sich das schnell rum. Ich habe ein Fahrrad gesponsert bekommen, Unterkünfte gesponsert bekommen. Die Leute waren wirklich Feuer und Flamme, was toll war zu sehen. Bin dann mit meinem Bike losgefahren, habe dann aber gemerkt, dass die USA auch gar nicht mal so sehr auf Fahrradfahren ausgelegt ist unbedingt. Also teilweise, es gab einfach keine anderen Verbindungsstraßen, wenn jetzt mal hier eine Brücke abgesperrt ist und da waren viele baufällige Brücken. Die einzige Möglichkeit, um dann weiter nach Norden zu kommen, ohne 600 Kilometer Umweg zu fahren, war dann einfach über die Autobahn zu fahren.
Hast du ja auch gemacht, oder?
Muss ich da mal für ein paar Kilometer machen, aber da wird ja auch natürlich ein bisschen anders.
Ja klar, vor allem auch mit dem Aspekt der Geschwindigkeit auf der Autobahn. Ja, krass.
Bei einem Fahrradabenteuer ist es einfach so, du kannst halt zu jedem Punkt, wenn du nicht mehr willst, auch einfach mal eine Pause einlegen. Und auf dem Ozean kannst du es nicht.
Ja.
Weil auf dem Ozean, wenn du eine Pause einlegst, wenn du eine Nacht mal durchschläfst, das kannst du auch nicht machen, weil du musst ja ständig irgendwie schauen, dass du vernünftig navigierst, dass du dich nicht in eine gefährliche Situation bringst, dass du nicht andere Schiffe in eine Situation bringst.
Ja, wenn du nachts unten drin schläfst und dann auf einmal die Schiffe, wie du gesagt hast, dich gar nicht sehen und dann einfach im Prinzip, wenn du da zum Beispiel geschlafen hättest bei der einen Situation, das gar nicht mitbekommen hättest, dass es genau auf dich zusteuert, dann hättest du dich in der Hälfte durchgehauen.
Ja, das kann sein, dass du, wenn du da zu lange schläfst, dass es dann dein letzter Schlaf quasi ist. So gesehen, ich habe schon noch eine längere Nachtpause von so 4 Stunden meistens eingelegt. Teilweise auch länger in der Mitte des Ozeans, wenn ich wirklich weit weg von Schifffahrtsrouten war, dann konnte man auch mehr das Rudern auf den Tag verlegen und weniger nachts rudern. Aber der Wecker stand schon so alle 45 Minuten spätestens, um halt einfach auch mal Ausschau zu halten, weil nicht jedes Schiff hat ein Schiffserkennungssystem. Ja. Sprich, es gibt auch Schiffe, die entweder illegal fischen oder Schiffe, die einen Defekt haben, wo das System nicht funktioniert. Und deshalb musst du halt auch immer visuell Ausschau halten.
Ich merke also immer wieder, dass Julen abschweift und von der Zeit auf dem Wasser schwärmt. Aber das kann man ihm auch wirklich nicht übel nehmen. Immerhin war das eine absolut lebensverändernde Erfahrung, wie er mir selbst erzählt. Er hat viel über sich selbst gelernt und eigene Grenzen überschritten. Was ihm aber auch klar ist, dass seine Reise noch nicht zu Ende ist. Er will zeigen, was klimaneutral alles möglich ist und ist jetzt so kurz vor seinem Ziel.
Pittsburgh war halt das große Ziel der Reise. Und komischerweise habe ich mir das vorher nie visualisiert, wie jetzt der Moment sein würde, was, glaube ich, ganz gut war, weil dann irgendwann an dem Tag, wo ich wusste, so, es sind nur noch 100 Kilometer, nur noch 80 Kilometer, 60, 40, 20, war es einfach so, boah, so verrückt. Dann auf einmal an dem Ort anzukommen, das war halt ganz surreal. Also es war wunderschön, weil mich da Leute begrüßt haben. Ich bin von den Leuten in Pittsburgh wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Teilweise hat sich direkt ein Fahrradshop gemeldet. Die haben gesagt, wir überholen dein Bike einmal ganz neu. Restaurants haben gemeldet, haben gesagt, hey, du kannst bei uns kostenlos essen. Leute haben gesagt, hey, du kannst bei uns kostenlos übernachten. Der Bürgermeister hat mich begrüßt, hat noch darüber getwittert. Ich habe selten so glückselig gefühlt zu sagen, so, es hat geklappt. All die Jahre, in denen ich auch natürlich so viele Sacrifices gemacht habe, um da hinzukommen, haben sich gelohnt und dann habe ich mir erstmal eine kleine Ruhepause gegönnt, mich dann aber schnell wieder aufs Bike geschwungen.
Genau, das ist nämlich der Punkt, weil eigentlich, also wie gesagt, also eigentlich wäre dann der Punkt, wo du dir sagen könntest, so, jetzt gucke ich irgendwie, dass ich halbwegs emissionsarm oder frei wieder zurück nach Hause komme, aber du hast gesagt, nee, das hat mir so Bock gemacht, ich möchte noch weitermachen.
Genau, also das war das Projekt. Es ging darum zu zeigen, ne, auch unmögliche Ziele können wir erreichen. auch Ziele, vielleicht wie die Klimaziele oder Sachen, ne, wo Leute dir sagen, ja, es ist überhaupt nicht möglich, diese Route mit einem Ruderboot zu machen. Weil Ozeanrudern, ja, es ist ein Nischensport, es ist ein Sport, den es gibt, aber diese Route von Europa nach Nordamerika, da haben mich selbst die Ozeanruder-Community für verrückt erklärt und gesagt, ja, das ist ein Grund, warum niemand das macht, das geht nicht. Und das Ziel war zu zeigen, wenn wir kreativ und innovativ genug sind, können wir immer einen nachhaltigen Weg an unser Ziel finden. Und ja, dann auf einmal war ich da und die Message war dann eigentlich bestätigt, aber trotzdem hat es mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, verdammt, also ich will jetzt ja nicht das Bike hier nur für, ich glaube, ich bin dann in 11 Tagen von Florida nach Pittsburgh gefahren, dachte, ich will jetzt nicht ein neues Bike für 11 Tage nur haben. Und der Rest war dann nicht mehr Teil dieser Message, sondern einfach für mich selber zu sagen, Nordamerika ist auch ein wunderschöner Kontinent. Mhm. Ich will jetzt nicht in den ersten Flieger hüpfen nach so einer Expedition und den Atlantik, den ich in 131 Tagen überquert habe, in 6 Stunden wieder überqueren. Ich will die Schönheit dieses Planeten oder dieses Kontinents auch weiter erfahren. Und dann bin ich auf ziemlich vielen Umwegen durch Nordamerika gefahren.
Was sich wahrscheinlich auch extrem unter den Fingernägeln brennen würde, wäre wahrscheinlich eine Weltumrundung. Oder hast du bestimmt schon auch, als du auf dem Wasser warst, hast du dir wahrscheinlich gedacht, wenn ich schon die Hälfte einmal schaffe, kann ich bestimmt auch noch die andere Hälfte schaffen. Oder wäre das vielleicht eine Idee?
Ja, das also alles, was in die Richtung geht, reizt mich als Weltreisender natürlich total. Und wie du schon gesagt hast, auf dem Wasser hat man eine ganze Menge Zeit. Also man ist zwar immer, man hat beide Hände voll zu tun, weil du 2 Ruder, eins in jeder Hand hast, aber gleichzeitig hast du natürlich den Kopf frei, um dir eine Menge Sachen zu überlegen. Und ich glaube, ohne zu übertreiben, da sind bestimmt schon 5 konkrete Expeditionswünsche plus wahrscheinlich noch 20 andere unkonkrete dabei entstanden. Und ja, ich muss ehrlicherweise sagen, die Welt zu umrunden, das werde ich mit Sicherheit mal machen.
Also vermutlich nicht das letzte Mal, dass wir von Julen Sanchez und seinen irren Aktionen hören. Aber können wir uns bitte nochmal die Zahlen angucken? 14.000 Kilometer hat er für den Klimaschutz zurückgelegt. Davon 9.300 Kilometer mit dem Ruderboot alleine über den Atlantik. Jeden Tag über 13 Stunden rudern und das 131 Tage am Stück. Das ist nicht nur beeindruckend, sondern auch ein Rekord. Eine unglaubliche Geschichte. Und unglaublich geht es auch in unserer nächsten Podcast-Folge weiter. Hannelore Geilen aus Rösrath wird 1981 Frauenfußball-Weltmeisterin. Und das in einer Zeit, in der Frauenfußball in Deutschland verpönt wird. Anders sah das aber im Austragungsland Taiwan aus.
Das Stadion hat gebebt. Da hatten wir das erste Mal mitbekommen, dass Menschen Frauenfußball gerne sehen und auch lieben. Das Stadion war immer ausverkauft. Die Leute haben uns gefeiert.
Eine Geschichte, die es jetzt auch als Musical auf die Bühne geschafft hat. All das hört ihr in unserer nächsten Folge.
Bergisch Backstage, der Radio Berg Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf radioberg.de.